Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich heute ganz arg, denn ich habe wieder eine Gästin da, und zwar Lisa Stolzlechner. Hallo Lisa.
Hallo.
Schön, dass du da bist und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja klar, ich freue mich wieder da zu sein.
Wir haben uns heute etwas Besonderes ausgedacht. Wir haben gedacht, wir machen heute keine klassische Interviewfolge, sondern eine gemischte Wissensfolge. Also jeder haut raus sozusagen, damit du am Ende ganz, ganz viel Wissen zum Thema Jugendentwicklung hast. Jugendentwicklung, Pubertät, großes Thema, ganz viele Fragen immer wieder. Und ja, ich habe mir natürlich Lisa eingeladen, weil Lisa Spezialistin für all diese Dinge ist. Und ja, wir legen mal los, Lisa, oder? Ein großes Thema mit vielen Fragen auf jeden Fall.
Oh ja, auf jeden Fall, sehr gerne.
Leg doch mal los, weil du bist ja so gerade Spezialistin, was ganz am Anfang Genetik und anbelangt. Schieß du doch mal los.
Ja, genau, sehr gerne. Also wir oder viele stellen sich ja einen Hund, wenn er bei den Menschen einzieht, vor wie ein weißes Blatt, also ein unbeschriebenes Blatt, das man programmieren kann quasi mit den Umwelterfahrungen oder Lernerfahrungen, die der Hund macht. Das ist zum Teil auch richtig. Zum anderen Teil sind die Welpen halt einfach kein unbeschriebenes Blatt, sondern nehmen schon ganz, ganz viel mit, sowohl genetisch, aber auch epigenetisch, also die Lernerfahrungen in der ersten Zeit beeinflusst ganz maßgeblich dann die Verhaltensentwicklung später oder die Ausprägung vom Verhalten später. Und ja, das Gehirn entwickelt sich schon vor der Geburt sogar und dahingehend auch schon die Persönlichkeit. Und ich weiß nicht, wie wir starten wollen. Soll ich einfach mal damit starten, welche Faktoren vorgeburtlich beeinflusst werden beim Welpen? Oder wie sollen wir starten, Jenny?
Ach, total. Ja, super gerne.
Okay,
ja,
super. Ja. Also vor der Geburt, vor allem im letzten Trächtigkeitsdrittel der Mutterhündin, können, wenn die Mutterhündin starken Stress oder Ängste erlebt, Stresshormone über die Plazenta in den Blutkreislauf der Welpen gelangen und so das Stresssystem des Welpen beeinflussen. Und man hat herausgefunden, dass Hündinnen, die eben starken Stress erlebt haben, dass die Welpen dann später eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu ängstlichem Verhalten zeigen. Also da wird evolutionär oder biologisch ist das auch sinnvoll, weil eine Mutterhündin, die Stress hat, die lebt in einer gefährlichen Umgebung und die Welpen sind dann überlebenstauglicher, sage ich jetzt mal, wenn sie dann auch eine erhöhte Ängstlichkeit oder einfach der Umwelt vorsichtiger begegnen.
Ja. Ja, das habe ich zweimal und das ist auch immer das, wo ich sage, ich kann aus dem Timon, egal durch welches Training, niemals einen Muffin machen. Das ist damit immer genau gemeint, weil eben diese vorgeburtlichen Dinge nicht einfach wegzuradieren sind und eben auch nicht wegzutrainieren sind. Da als kleiner Einschub, das ist tatsächlich auch der Grund für den Weißkopf von Kenny. Und da habe ich dann später erfahren, weil ich eben nachgefragt habe, dass dieser Hund extremer stressy ist und wie und was. Und habe dann erfahren, dass die beiden Zuchthündinnen sich wirklich in Tötungsabsicht gebissen haben.
Ach,
in der Zeit, als die Hündin trächtig war. Und das wird wohl der Tag gewesen sein, an dem Kenny gebastelt wurde, sage ich immer.
Ach Gott, okay. Ja, also es gibt ja auch zum Beispiel Züchter oder Züchterinnen, die Leihmut, ich meine, das betrifft sowohl Hunde aus dem Tierschutz, aber auch bei Hunde von ZüchterInnen, die die Mutterhündin zum Beispiel als Leihhündin aufnehmen für die Geburt und für die Trächtigkeit. Und das ist dann, wenn sich die Mutterhündin nicht komplett wohlfühlt, so dieser Ortswechsel, also man weiß natürlich nicht ganz genau, was jetzt starken Stress ist, natürlich stark individuell auslöst allgemein, aber so ein Umgebungswechsel können auch schon dazu führen, dass da starker Stress ausgelöst wird bei den Mutter. Und natürlich Konflikte innerartlich oder auch mit dem Menschen natürlich auch, also ganz klar.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Zeit, die man oft gar nicht so auf dem Schirm hat. Und wir hatten da in der einen Folge ja auch schon drüber gesprochen, dass eben die Geschichte mit, ich suche mir diese Rasse aus und hole mir einen Welpen und dann bin ich safe. Ich hatte das auch gerade wieder auf Social Media, dass dann Leute gesagt haben, ja, aber ein Tierschutzhund mit Kindern, das ist doch viel gefährlicher als ein Rassehund vom Züchter. Definitiv nicht. Also überhaupt nicht.
Ja, also das kommt wirklich sehr drauf an, wie die Zeit auch gelaufen ist. Und wir haben da ja nicht nur den Stress vor der Geburt, sondern es gibt dann auch noch kurz nach der Geburt mehrere Faktoren wie das mütterliche Verhalten, also die mütterliche Fürsorge. Da hat man auch herausgefunden, dass wenn die Mutterhündin sich gut um die Welpen kümmert, dann legt das auch gute Weichen für das spätere Verarbeiten von Emotionen und Verarbeiten von Stress. Und wenn die Mutterhündin die Kleinen wenig gut versorgt, dann führt das zu einer erhöhten Stressempfindlichkeit.
Auch wieder total interessant, weil das sind natürlich Themen, da habe ich mich auch für interessiert bei Kindern, als ich schwanger war.
Ja.
Und das sind die gleichen Untersuchungen.
Ja, also sie stammen ursprünglich oft auch von den Nagetieren tatsächlich, also von Ratten und Mäusen. Und das ist Säugetier, also wir sind halt alle Säugetiere, wir können es nicht leugnen.
Ja.
Genau, also so wird halt einfach schon diese Reaktion auf Stress vorprogrammiert. Das ist die erste Phase. Das sind bis zur zweiten, dritten Lebenswoche wird das ganz maßgeblich geprägt. Und man kann natürlich da auch als Mensch dann auch noch einwirken. Und also als Züchterin, da gibt es dann dieses Superdog Project, dass man versucht, das neuronale System auszubauen, indem man kleine, minimalen Stress den Hunden aussetzt. Aber man muss da wirklich ein gutes Mittel finden, dass es nicht zu viel ist. Also sowohl zu viel als auch zu wenig ist problematisch.
Das individuelle richtige Maß, gell? Wie man immer so schön sagt.
Absolut. Ja,
wie sieht es dann aus? Wann ist denn so das erste Mal, dass so eine Entwicklungsphase ist oder auch so eine Spooky-Phase, so eine Angstphase, wo es anfängt, dass die Leute dann immer viele Fragen haben, weil läuft da noch alles richtig? Was ist auf einmal mit meinem Hund los? Was kannst du da sagen?
Also wir spulen ein bisschen vor. Also die erste kleine Spooky-Phase ist tatsächlich mit 5 Wochen und da startet dann auch die Furchtreaktion, also die ersten Furchtreaktionen. Und das hat den Grund, dass das System auf den Sympathikus umschlägt. Also davor, es gibt ja 2 Stresssysteme. Das eine, das ist eher auf Fight- und Flight-Modus schaltet, also den Körper vorbereitet für Schreckreaktion oder für eine Reaktion. Und der Parasympathikus eher für die Entspannung und die Ruhe da ist oder die Ruhe reguliert. Und ab der 5. Woche übernimmt der Sympathikus quasi die Herrschaft und da fängt es an, dass die Hunde anfangen zu reagieren auf Reize und emotional. Und das setzt sich dann fort also ich spreche jetzt einfach mal ab der 8. Woche, weil das ist die Zeit, wo der Welpe dann bei den Leuten einzieht, je nachdem, also zwischen der 8. und meistens der 9. oder 10. oder 12. Woche. Und das ist auch schon die erste Angstphase, die sehr nachhaltig das Verhalten des restlichen Lebens auch beeinflussen kann. Also da sollte man unbedingt vermeiden, dass es traumatische Erlebnisse gibt während dieser Zeit. Es kann aber bei manchen Hunden auch sein, dass man die gar nicht bemerkt. Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, Ich weiß nicht, wie du, was deine Erfahrungen bei dem Thema sind. Ich hatte, also von den ganzen Welpen, die ich bisher hatte, ist es, also versuche ich den Leuten immer mitzugeben, dass sie den Hund lesen können, also dass sie ihn anschauen, dass sie wissen, wie fühlt er sich gerade, was zeigt der, was ist Angstverhalten, wie schaut der dabei aus, wenn er Angst hat, und dass wir dann immer im Tempo des Welpen gehen und dadurch vermeiden wir automatisch dann dramatische oder traumatische Erlebnisse oder starken Stress.
Ja, also ich gebe auf jeden Fall auch immer schon mit, wenn ich Anfragen habe zum Welpentraining, bitte bleibt erstmal 1-2 Wochen zu Hause, handhabt das wie wirklich ein Wochenbett, wenn man gerade eine Geburt hatte und eben nicht mit Besuch und zu den Nachbarn und alle Nachbarskinder und das ganze Dorf kommt vorbei und sagt Hallo, sondern wirklich erstmal ganz viel Ruhe und auf gar keinen Fall irgendwie nach 2 Tagen mal eine klassische Welpengruppen-Hundeschulstunde besuchen, sondern wirklich da sich 1-2 Wochen Zeit zu nehmen, und wer hat, nur im Garten zu bleiben und nur zu Hause zu sein, weil ja schon alleine das ganze Haus oder die ganze Wohnung, alle Räume, alles Neue, alles kennenlernen, das ist ja fürs System einfach schon richtig krass. Da braucht es dann nicht noch zusätzlich irgendetwas.
Also, ja, also genau, ich sag auch immer, dass man mit einem Raum beginnt und mit den Menschen, die da sind, in Teil der Familie sind, also die Bewohner des Hauses quasi, und der Rest sukzessive dann erweitern.
Ja, aber dies, genau.
Also das Gehirn quasi wird bis zu, also das ist ja auch das, was man dann Sozialisierungsphase nennt, ist das Gehirn, also die Lernerfahrungen, die während dieser Phase gemacht werden, das Gehirn auf das zukünftige Leben vorbereitet. Und es ist ja auch so, je nachdem, wo man halt lebt, also in meinem Umkreis in Wien, das ist eine Großstadt, da gibt's oft, wenn man den Hund oder den Welpen bekommt mit 8-9 Wochen, und die Wiese, also da, wo er Pipi und Kacki machen soll, ist outdoor und also draußen irgendwo, und da sind automatisch dann, auch wenn das im ruhigen Innenhof ist, sind dann schon die Verkehrsgeräusche und so weiter.
Genau. Ja.
Und man merkt das aber am Verhalten des Welpen, sobald der, also ob der damit Stress oder Probleme hat, natürlich, wenn er Stress hat, macht er gar kein Pipi. Und wenn, man merkt das auch, wenn die werden auch echt, finde ich, sehr schnell damit okay. Also sie gewöhnen sich sehr, sehr schnell, und das zeichnet auch die Phase aus, dass es für sie dann schnell zu den normalen Reizen dazugehört.
Mhm. Ja, wenn es langsam genug läuft und sie einfach Zeit haben für eine Adaptation, gell? Und für Lernerfahrungen auch.
Absolut, absolut. Also da ist Qualität auf jeden Fall sehr viel wichtiger als Quantität, und das ist auch, was, denke ich, viele missverstehen in der Sozialisierungsphase, dass man, wie du sagst, den Welpen von A nach B mitnimmt und alles gleich vom dritten Tag weg mit dem Bus fährt und so weiter, oder eine Welpenspielgruppe aufsucht. Das Gehirn ist auch für negative Erfahrungen sehr sensibel während dieser Zeit.
Ja, ja. Und dann ist, also das, was ich dann immer kommuniziere, wenn wir dann so wirklich über die Jugendentwicklung sprechen, ist eine Phase, wo ich die Leute mal drauf vorbereite, so 20., 25. Woche, der nächste große Posten. Das ist natürlich wieder ganz individuell. Das hängt auch ab von Geschlecht und Größe auch einfach des Tieres. Weil ganz klar ist, wenn ich eine männliche Dogge zum Beispiel vergleiche mit einem weiblichen Teacup-Chihuahua, darf einem klar sein, dass da Entwicklungsunterschiede bestehen. Und das ist dann so der nächste große Punkt, wo ich die Leute mal drauf vorbereite. Wie machst du das? Wo sagst du so, welche Phase ist für dich immer noch wichtig? Du bist ja ganz arg so im Welpenthema auch.
Genau, also ich versuche die Sozialisierungsphase, für mich ist die nicht vorbei mit der 12. Woche oder 14. Woche. Es ist ja, wie du sagst, auch rasseabhängig, größenabhängig vor allem, sondern das Entspannen oder das entspannte Ranführen an die Umwelt, in der man lebt, das hört für mich nicht auf, sondern das zieht sich im Prinzip durch, bis der Hund erwachsen ist. Im Prinzip, dass man da sensibel darauf achtet, wie geht's meinem Hund in der Umwelt, in der er sich gerade befindet. Und ab der frühen Sozialisierungsphase startet die späte Sozialisierungsphase, die abgesehen von den Veränderungen, die dann hormonell passieren, besteht da ja auch oder findet zwischen der 12. Woche und dem 4. oder 6. Lebensmonat dann irgendwann der Zahnwechsel vorher noch vor Eintritt der Pubertät statt. Das ist, finde ich, nochmal eine Challenge für viele, weil
Wackelzahnpubertät.
Oh ja,
die Wackelzahnpubertät. Ganz wichtig.
Ja, weil die Hunde während dieser Phase oft Schmerzen haben durch das Wechseln durch das Ausfallen der Zähne und das neue Durchdrücken der neuen Zähne entzündet sich oft das Zahnfleisch und ich habe auch oft das Gefühl, dass sie dann nur mehr Sachen im Maul brauchen, damit sie das irgendwie betäuben, auch den Schmerz. Und und da finde ich, sollte man sich als Mensch darauf vorbereiten, auf diese Phase. Das finde ich wichtig.
Ja, und hormonell passiert in dieser Phase eben auch was, was ich ganz schlau von der Natur finde, um Wirbeltiere sozusagen zu schützen. Es ist so die erste hormonelle Vorbereitung auf die Geschlechtshormone, die da kommt. Und zwar steigen ganz gewisse Stresshormone an im Körper, die dazu führen, dass der Hund besser riecht, besser hört. Er ist also bereiter, er ist vorsichtiger. Er achtet darauf, was alles um ihn rum passiert. Das heißt, Reize wirken einfach viel schneller auf den Hund auf einmal ein. Und da habe ich immer wieder, dass die Kunden sagen, ja, aber ich habe nichts verändert, wir gehen die gleichen Wege, wir machen alles gleich wie vorher. Und dann sage ich immer, aber die Sinne deines Hundes haben sich verändert. Das heißt, das Gehirn hat auf einmal viel mehr zu verarbeiten, obwohl es die gleiche Menge an Reizen ist wie davor. Weil der Hund einfach von den Sinnesleistungen anders gepolt ist. Und das ist so ein Schutzmechanismus, weil die Geschlechtshormone dann später ja wirklich Risiko, kampfbereit und Co. machen. Der Radius wird viel, viel größer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass denen was passiert, ist natürlich absurd groß. Und da hat sich die Natur gedacht, ey, wir machen die davor so ein bisschen ängstlich und vorsichtig, damit mehr überleben. Und das ist so die erste Spooky-Phase, die für die Menschen so richtig auffällig wird, wo dann eben der Klassiker abends im Dunkeln die Mülltonnen auf der Straße angekläfft werden oder auch im Garten, wenn plötzliche Geräusche sind oder auch im Haus, dass die Hunde eben auf Sinneseindrücke schneller reagieren und einfach, ich sage immer so schön, kläffiger sind in dieser Phase. Und da habe ich so die ersten Unsicherheiten bei meinen Kunden, die dann wirklich nachfragen, wie kommt das, was ist da los? Ist der schon in der Pubertät? Was ist das? Und da könnte man eigentlich sagen, das ist eben so diese Jugendentwicklungsphase, die da so richtig losgeht mit den Stresshormonen, auf die man sich da einfach vorbereiten muss. Und ja, was ist dein Rat immer? Ich sag, kleine Brötchen backen. Und eben nicht Trainingsfelder eröffnen und dann sagen, ich muss jetzt daran und daran und daran arbeiten, sondern runterfahren, kleine Brötchen backen.
Ja, also das ist bei mir ähnlich. Sich große Leistungsziele zu setzen während dieser Zeit ist zum Scheitern verurteilt und bringt Frust, also auf beiden Seiten, beim Menschen und beim Hund auch. Also wie du sagst, die Hunde fangen an, sich einfach sehr viel mehr für Umweltreize zu interessieren. Und es ist wichtig, dass man daran arbeitet, dass der Hund gerne mit einem weiterhin zusammenarbeitet und gerne bei einem ist und nicht zusätzlich Druck während dieser Phase aufbaut.
Genau, ja. Und dann, wenn wir da sagen, hormonell gehen wir da einmal in die Stresshormone rein, zur Vorbereitung auf die Geschlechtshormone, die dann kommen. Auch das finde ich echt ganz wichtig, dass Geschlechtsreife nicht bedeutet erwachsen. Das wird ja auch so ein teilweise so ein bisschen vermittelt durch, mit 12 Monaten kann man die Begleithundeprüfung machen, mit 12 Monaten ist es Hüftröntgen, mit 12 Monaten ist der Hund ausgewachsen, was es alles gibt. Und ich habe das so oft, dass Kunden wirklich denken, jetzt ist mein Hund erwachsen.
Ja, das habe ich auch. Und ich sage dann immer, sie sind immer ganz verzweifelt, wenn ich sage, ja, das wird jetzt noch eine Weile, die Jugendentwicklung dauert einfach noch eine Weile an und erst mit, also wieder je nach Größe, aber erst zwischen 2 und 3 ist sowohl die Persönlichkeit halbwegs stabil des Hundes als auch der Körper. Wobei der Körper, denke ich, also die Wachstumsfugen durch auch wieder individuell muss man die betrachten, ist ja auch komplett unterschiedlich.
Ja, klar.
Aber ich denke, die sind fast auch früher geschlossen, wie jetzt die Gehirnentwicklung völlig zu Ende ist.
Ja. Also das ist eben das, gell? Die komplette Jugendentwicklung dauert viel, viel länger, als man sich so vorstellt, weil das wird gemessen an Hirnentwicklung. Wann ist das Gehirn komplett fertig? Wann ist jede Baustelle im Gehirn abgeschlossen? Und das ist halt einfach eine viel, viel längere Zeit als diese 12 Monate. Ich sag immer, damit man so einen ungefähren Wert hat, klassisch der Labrador, ab 3 Jahren wird's wirklich deutlich, dass da ruhiger wird und dass man auch merkt, man kennt seinen Hund besser. Es ist nicht mehr so dieses Auf und Ab und heute habe ich so einen Tag und morgen so einen Hormontag, sondern es geht nicht mehr in diesen krassen Wellen. Und dann sage ich immer ganz böse, die Ridgeback-Zuchtbullen, diese richtigen Muskelschränke an Rüden, da darf man schon gerne seine 4-5 Jahre investieren, bis man halt wirklich sagt, er ist komplett fertig.
Ja, also ich finde auch, dass man da sehr viel Zeit den Hunden geben darf. Also was verschiedenste Dinge betrifft. Oft sind wir Menschen da sehr, sehr ungeduldig und auch dann sehr schockiert. Also gerade die Entwicklung von aggressivem Verhalten entwickelt sich also in der Regel auch während dieser Phase. Gerade Testosteron ist auch aggressionsfördernd. Und ich erlebe da ganz oft, dass die Hunde sich sehr stark entwickeln, sehr stark schwanken auch in ihrem Verhalten und die Menschen dann völlig schockiert sind, wenn der Hund plötzlich einen fremden Menschen anbellt oder einen bekannten Hund anknurrt, den er zuvor nie angeknurrt hat. Mhm. Und das wäre wichtig, damit ein bisschen, also Verständnis damit umzugehen, dass jetzt nicht der Hund ein Aggressionsproblem hat oder dass man da jetzt sofort agieren muss, sondern dass man sich überlegt, wie kann ich es meinem Hund in der Situation jetzt einfacher machen, beziehungsweise in zukünftigen Situationen, wenn ich weiß, diese Phase ist jetzt oder das und das ist gerade problematisch für meinen Hund.
Ja, absolut. Weil gerade so dieser Eintritt ins Erwachsenwerden, ich habe da immer so dieses Beispiel im Kopf, wenn man eben jugendlich ist, hey, da geht man auf Partys, wo man keinen kennt, das wird schon lustig. Und wenn man dann erwachsen ist und sich denkt, Mensch, da kenne ich niemanden, dann ist zu Hause am Sofa auch nett. Und das, finde ich, kann man immer so ein bisschen vergleichen, wenn dann die Kunden eben fragen, hey, irgendwas stimmt nicht, der knurrt da auf einmal andere Hunde an, das hat er noch nie gemacht, der will auf einmal gar nicht mehr mit jedem spielen. Und dann sage ich immer, bitte einmal Perspektivwechsel machen. Wie ist denn das so bei dir mit dem Unterschied erwachsen und in der Jugend? Also meine Partygänge haben sich verändert, so viel kann ich sagen. Und also das hat dann auch einfach was mit der Entwicklung und dem Alter zu tun und nicht mit einem Aggressionsproblem. Aber absolut. Du hast mir noch von einem interessanten Fall erzählt. Du warst bei einer Hündin, die gerade läufig war und in der Scheinträchtigkeitsphase, oder was hattest du erzählt?
Genau, das war gerade gestern, war ich bei einem Trainingstermin und das war ein Hausbesuch und die Hündin stand kurz nach ihrer Läufigkeit, nach ihrer ersten und hatte mich zuvor immer sehr, sehr freundlich begrüßt mit Popowackeln und sie wollte, dass ich näher komme und hat distanzverringerndes, freundliches Verhalten gezeigt. Und gestern war ich bei ihr zu Hause und plötzlich war das Verhalten ein komplett anderes. Sie hat mich angeknurrt, sie ging auf Abstand, das war so ein ambivalentes Verhalten, aber ganz, ganz deutlich gesenkte Rute, aufgestellte Haare, anknurren, anbellen und hat da ganz ein anderes Verhalten gezeigt. Und das ist ein ganz gutes Beispiel für das, was du vorhin auch gesagt hast, dass plötzlich die Sensitivität oder auch das eigene Territorium, das Zuhause, dass man da, dass sie auch sagen so, nö, ich möchte gerade nicht, dass du da reinkommst.
Mhm. Ja. Ja, klar. Und dann noch nach der Läufigkeit, da sind wir ja auch im Schutzverhalten. Da möchte man zu Hause die Sicherheitszone absolut schützen. Und da hast du dann nichts verloren, weil du da nicht jeden Tag bist.
Genau, da habe ich nichts verloren. Wir hatten dann wieder unser, das, was sie schon kennt, also ein paar Übungen gemacht. Und das war dann innerhalb von wenigen Minuten danach wieder völlig entspannt. Mhm. Nur ist der Umgang, also ich bekam dann ganz schockierte Fragen, so, oh mein Gott, mein Hund, und das auch in der parallel, auch in der mit Hundebegegnungen, war genau das gleiche Bild, also bei Hunden, die Hündin schon gut kannte, also das war direkt in der Umgebung, in der Stadt, da begingen sich immer wieder die gleichen Hunde. Und sie hat auch erzählt, ja, Hundebegegnungen, das ist das Gleiche. Also sie sogar, wenn eine Straße dazwischen liegt, fängt sie dann an, hinzuknurren, hinzubellen und möchte auch eher die Distanz erhöhen. Und das war vorher nicht so. Mhm.
Und was ist da dein Rat dann immer, weil die Menschen, die zugehörigen Menschen dann ja ganz oft das Bedürfnis haben, oh Gott, ich muss jetzt Hundebegegnungen üben, da muss was gemacht werden. Wie ist da dein Rat?
Ja, also wenn man in einer, also ich wohne in Wien, in einer Stadt, da kann man nicht so viele, wenn man kein Auto hat, nicht wirklich wahnsinnig groß ausweichen oder Hundebegegnungen komplett vermeiden. Ich versuche dann tatsächlich den Menschen mitzugeben, welche Möglichkeiten es gibt, dass man diese Begegnung für seinen Hund so angenehm wie möglich gestaltet, dass man da dran vorbeikommt und der Hund weiß, okay, ich muss da jetzt nicht hin, sondern ich kann an einen guten Bogen gehen, ich kann auf Abstand bleiben, kann mir das anschauen, der andere Hund stellt für mich keine Gefahr dar und kann dann auch, also ich knüpfe dann auch gerne an kleinere Übungen an, die wir schon im Welpenalter gemacht haben und die helfen dann während dieser Phase total. Also was ich nicht empfehle, ist, dass man dann in eine Hundezone geht oder dass man auf Konfrontation geht und das ignoriert, dass der Hund in dem Moment eigentlich nicht keinen Kontakt möchte und dass man das Gegenteil davon macht. Also das ist dann eher kontraproduktiv.
Ja, und gleichzeitig noch das positive Fass füllen, oder? Also das ist so das, ja, genau. Was ich dann immer...
Genau, darüber haben wir auch schon geredet. Was ist das positive Fass, Jenny?
Also ich stelle mir immer so vor, man kann, egal welches Zeitfenster, wir können sagen, wir schauen mal auf eine Woche und füllen dann negative Erlebnisse in ein Gefäß und füllen positive Erlebnisse in das andere Gefäß. Und wenn ich das positive Gefäß bis zum Rand gefüllt habe, dann können da 3, 4, 5 negative Erlebnisse ins Gefäß purzeln, ohne dass gleich die Welt zusammenbricht. Aber wenn ich im positiven Gefäß gar nichts habe, dann ist natürlich 1 oder 2 schlechte negative Erlebnisse schon richtig ein Gewicht. Das heißt, da kann man sich wirklich so ein bisschen mathematisch vorstellen. Ich sehe zu, dass ich ein riesiges Fundament aus positiven Erlebnissen schaffe, weil diese 100%-Quote, auch das habe ich ganz oft momentan im Gefühl, dass man Hundetraining und ich möchte das und das erreichen, dass da so eine Perfektion angelegt wird mit 100%, das können wir nicht schaffen. Und ich finde es dann immer so schade, wenn sich über negative Hundebegegnungen so extrem aufgeregt wird. Ich verstehe das, die sind blöd, die werfen einem im Training vielleicht auch zurück. Aber das, was ich in der Hand habe, nämlich positive Gegenerlebnisse zu schaffen, das positive Gefäß zu füllen, meinen Hund mit seinen besten Kumpels zu verabreden, den Hund wirklich gesichert, lasst sie im Hausflur oder in der Küche gemeinsam spielen, da kann kein Fremder dazukommen. Das ist ein positives Erlebnis, das ist ein positives Sozialerlebnis. Und wenn ich da zusehe, das, was ich in der Hand habe, das mache ich, da gehe ich hin. Und dann braucht es auch keine 100% haben.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist eine sehr nette Beschreibung. Ich mache das tatsächlich ein bisschen mathematischer. Bei mir ist es immer die 80-20-Regel, die in der Regel gut funktioniert. Aber da muss man natürlich auch schauen, wie ist das Individuum gestrickt. Kann auch sein, dass es ein 90-10 sein muss. Aber es gibt natürlich immer diese kleinen Prozentsätze, diese Zufälle, diese blöden, wo unangeleint ein Hund an einem Ort auf einen zurast, wo man noch nie einen anderen Hund gesehen hat, zum Beispiel. Das kann man dann in dem Moment nicht immer verhindern, aber da, was du sagst, ist das Wichtigste, ist da ein Gegengewicht. Ein ganz, ganz starkes, während dieser unsicheren Phase ein ganz, ganz starkes Gegengewicht zu schaffen, aus schönen Erlebnissen, aus einer guten Kommunikation mit anderen Hunden.
Ja, und bei mir in der Einöde irgendwo richtig am Land lebend, ist dann natürlich immer der Rat, dass ich zu den Leuten sage, Mensch, fahr doch zum Wald und geht ganz viel da spazieren, wo ihr zwei einfach Spaß miteinander habt und die Natur genießt und euch genießt und macht es euch richtig bequem, langsam. Da geht dann mein Rat wieder auch viel in die stationären Spaziergänge, in die strukturierten Spaziergänge, dass die Hunde Sicherheit, Vorhersehbarkeiten haben und gleichzeitig eben dieses verabrede dich mit Kumpels im Garten oder in der eigenen Wohnung im Haus. Und dass man halt wirklich ansonsten Abstand aufbaut und negative Kontakte meidet. Also definitiv nicht Nähe, Hundewiese. Und hier bei uns gibt's ganz klar Gebiete, wo man weiß, da laufen die Hunde frei, sogar quer über den Parkplatz. Und das sind so Gebiete, wo ich dann immer sage, meiden. Und klar, das ist bei uns dann im Land ein ganz anderes Thema als bei euch in der Großstadt. Das ist klar.
Ja. Ja, genau. Also da das Glück ist in der Stadt, dass die allermeisten Hunde an der Leine laufen. Und die nicht an der Leine laufen, die, also dürfen sie, also bei uns ist entweder Leinen- oder Maulkorbpflicht in der Stadt, die laufen direkt neben dem Menschen. Also es gibt wirklich fast gar keine Hunde. Also die leben auch nicht lange, die jetzt nicht bei den Menschen bleiben und ohne Leine laufen. Ja. Deswegen ist das ein ganz guter Punkt, da man in der Stadt, also bei uns eben war es, okay, die Hunde sind an der Leine und da haben wir Spielraum. Also da können wir die Straßenseite wechseln. Man kann auch mit den Leuten reden. Mit vielen kann man dann doch sagen, stopp, bitte nicht herkommen oder nicht näher kommen. Und das funktioniert dann auch.
Ja. Was ich noch wichtig finde, dass wir vielleicht mal ganz kurz Begrifflichkeiten definieren, weil ganz viele Hundemenschen reden einfach von der Pubertät und denken dann, ja, so Pubertät ist dann und dann fertig. Pubertät ist ja eigentlich, wenn die Geschlechtsreife eben abgeschlossen ist und so dieses ganze Riesending, über das wir gerade gesprochen haben, ist eben die Jugendentwicklung oder auch auf schlau die Adoleszenz. Ja, ich glaube, da gibt's auch ganz oft so Definitionsproblemchen. Wie ist es bei deinen Kunden? Pubertät wird ganz gewöhnlich
ja,
gesagt.
Ja, oder? Das ist Pubertät. Alles ist Pubertät.
Oder was ich auch ganz schlimm finde, Flegeljahre oder die Flegelzeit. Ich finde immer das Etikettieren von Hunden ganz fürchterlich. Also generell.
Ach Gott, okay,
auch von
das
Menschen.
Das höre ich ja. Gar nicht. Also muss ich sagen.
Echt?
Ja.
Oh, doch. Also so diese Flegelzeit, oh, der ist jetzt so ein Flegel, das höre ich schon noch öfter bei uns hier im Land, definitiv.
Ja, also das ist schon krass, weil das impliziert ja dann auch, dass man sagt, ah, jetzt muss ich da durchgreifen mit harter Hand. Und,
ja, genau.
Diesen Spaß, den sie sich treiben, das muss ich ihnen austreiben. Also das impliziert ja irgendwie so diesen Umgang ein bisschen.
Ja, du sagst es, genau das ist der Grund, warum ich Etikettiernehmer nicht gut finde. Da ist dann besser, man nennt all das einfach Pubertät, das ist dann auch gut.
Ja, also die Pubertät ist ja nur die Phase, während der sich die Sexualhormone ausbilden bis zur Läufigkeit bei der Hündin und beim Rüden ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, aber man kann über die primären Geschlechtsmerkmale dann schon auch sehen, wann es losgeht, beziehungsweise anhand des Markierverhaltens oder dem Interesse an Hündinnen, aber im Prinzip so wie das steht, ist es dann graduell wechseln die Hunde dann in die Jugendphase oder in die Adoleszenz über. Oder wie würdest du Pubertät abgrenzen?
Ja, so ist es tatsächlich, so ist die Abgrenzung. Ich sag dann immer, damit man so ein bisschen besser versteht, dieses Umgangssprachliche. Umgangssprachliche meinst du jetzt Pubertät? So probiere ich das dann immer meinen Kunden ein bisschen zu erklären. Genau, aber ansonsten ist es genau, wie du es gesagt hast, einfach sobald die Geschlechtsreife abgeschlossen ist, ist die Pubertät vorbei.
Ja, und dann ist halt der Hund nicht erwachsen.
Nein.
Ich glaube, das ist die Message, die wir quasi rüberbringen möchten.
So, unbedingt.
Dann ist gerade diese Gehirnumstrukturierung, die dauert ja nicht nur 2 Wochen, die startet ja im Prinzip schon beim Welpen. Also diese Myelinisierung der Nervenzellen, das ist dann mit der 8. Woche größtenteils abgeschlossen, aber das passiert dann weiterhin einfach ein bisschen langsamer. Also Myelinisierung nur zur Erklärung ist quasi die Isolierung der Nervenzelle, damit Weiterleitungen schneller vonstatten gehen. Also das merkt man oft bei den Pubertären, finde ich. Also jetzt sage ich auch pubertär umgangssprachlich, also bei den juvenilen Hunden, dass die sehr tollpatschig sind und sehr schlaksig unterwegs. Und man merkt, wenn die an Schnelligkeit, an Reaktionsschnelligkeit und Sicherheit bekommen körperlich, dass das was mit der Myelinisierung zu tun hat, dass die von die Reiz Reaktion vom Gehirn zu den Muskeln einfach sehr glatt und sehr schnell funktioniert. Und das braucht einfach sehr lange, bis das komplett abgeschlossen ist. Und ich glaube, dass es dann übers Alter hin auch immer noch Veränderungen gibt.
Ja klar, das Gehirn, das ist eben auch ganz wichtig. Das Gehirn ist ja unter ständigem Wechsel. Wie sagt man so schön, dein Gehirn von gestern ist nicht das Gehirn von heute. Aber so grundsätzlich, ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich weiß nicht, ob das so in der Hütehund-Szene ist. Björn Tigges zum Beispiel sagt das auch immer über seine Hündin. Da haben sich jetzt gerade wieder 2 Drähte im Gehirn berührt. Und ich glaube, das erklärt es auch so ein bisschen, dass dieses Alter, wo du sagst, eben die Nerven sind einfach noch nicht so geschützt, getrennt voneinander und das ist alles noch nicht so fein. Das ist so diese Phase, wo man dann immer wieder denkt, was hat er denn jetzt? Das hat er noch nie gemacht. Was ist denn das jetzt? Und das sind immer die Momente, wo wir dann sagen, haben sich 2 Drähte im Kopf berührt.
Ja, das ist schön bildlich dargestellt.
Genau. Also wenn man jetzt mal so grundsätzlich zusammenfassen würde, was so für die Hundeeltern ganz wichtig ist. Also ich denke zum einen, dass nochmal klar ist, dass eben vor den Geschlechtshormonen, dass es ganz wichtig ist, dazugehört, von der Natur gewollt, dass es einen Anstieg der Stresshormone gibt und dass dieser Anstieg spürbar ist in Ängstlichkeit, Rastlosigkeit, öfter erregt sein und dann kommt wieder der Satz, Erregung macht Kiefer. Das heißt, da kommen dann auf einmal wieder solche Sachen zutage wie der hüpft an mir hoch und schnappt in den Jackenärmel und solche Sachen, was er doch schon gar nicht mehr gemacht hat und das lief doch schon viel besser. Das heißt, der Hund ist einfach wieder schneller erregt, weil einfach die Reize so auf ihn einprasseln. Und das ist von der Natur gewollt und das ist keine Phase, wo man dann sagen muss, ey, mein Hund ist auf einmal ein Problemhund und ich muss jetzt unbedingt da ein riesiges Trainingsfass eröffnen und in die Verhaltenstherapie gehen, sondern kleine Brötchen backen und es sich wirklich miteinander bequem machen und ruhig machen und gucken, das positive Gefäß zu füllen. Genau, und dann natürlich, Geschlechtsreife, wenn dann die Geschlechtshormone auf dem Höchstpunkt sind. Ich sage immer, wenn diese Phase ist, Geschlechtshormone auf dem Höchstpunkt, Stresshormone auf dem Höchstpunkt, dann ist immer diese Phase gekommen von, wer wollte eigentlich den Hund in der Familie? Ja, also da wird es dann schon mal anstrengend bei manchen Hunden. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Ja, ja, das muss man wirklich sagen, ja.
Ja, da kommt eben auch nochmal Spooky-Phase, dieses Unruhigsein, Schlaf fällt schwer, die schlafen dann weniger und dann ist wieder das System befeuert, weil ohne Schlaf haben wir natürlich auch weniger Impulskontrolle und. Da ist dann wieder so dieser Step in den Kreislauf, der nicht gut ist. Und worauf ich meine Kundschaft immer noch vorbereite, ist die Phase kurz vor der Geschlechtsreife. Wenn noch mal so ganz viel Bindungskleber da ist, so ja, ich erkläre ja gerne so in Bildern, dass man sich's vorstellen kann. Das heißt, wenn man den nächsten Schritt geht, so in diese Selbstständigkeit, ja, Abnabelung, ich bin alleine genug und die Welt und ich, wir reichen uns. Und da ist davor noch mal ganz wichtig, dass man sich rückversichert. Ist das mit der Bindung auch sicher bei meinen Hundeeltern und ist da jemand für mich? Und diese Rückversicherung spürt man dann eben auch ganz arg, indem kann auf einmal viel, viel schlechter alleine bleiben. Also das ist auch eine Phase, die wirklich dazu gehört und völlig normal ist. Und da finde ich wichtig zu sensibilisieren, dass man dann nicht sagt, boah, das lief schon, da muss ich jetzt einfach weiter dran gehen, weil man liest und hört das immer noch. Man darf nicht zurückkommen, wenn der Hund jault oder bellt. Und wenn man das macht, dann schlittert der Hund mit dieser Hormonlage und dieser momentanen Hirnentwicklung ganz schnell in eine Verlassensangst rein. Und dann hat man sich wirklich ein Trainingsfeld eröffnet.
Ja, ja. Also man muss den, also man sollte einfach sehr, sehr genau beobachten, wie geht's dem Hund und wie verhält er sich im Vergleich zu vor gestern oder vor einer Woche, je nachdem. Also das schwankt ja teilweise wirklich auch täglich.
Mhm. Stündlich. Je nach Stündlich. Hund. Also ich weiß, ich hatte so Spaziergänge mit Kenny, wo ich dann auch dachte, ja, welche Drähte haben sich gerade wieder berührt?
Genau, dass man sich immer vor Augen hält, situationsabhängig mit seinem Hund gerade zu umzugehen. Also wenn ich jetzt, ich meine, ich finde, man kann ja das Training, je nachdem, was man gerade macht, finde ich es wichtig, trotzdem kleine Dinge zu tun, um, also man hat auch, also Studien zeigen auch, dass die Hunden, die Aufmerksamkeit bekommen, um die man sich kümmert, die man, mit denen man sich abgibt, quasi während der Pubertät, das ganz, ganz wichtig ist für die spätere Trainierbarkeit. Also das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, also die Mitarbeit mit dem Menschen, dass es sehr wichtig ist, dass man da während dieser Phase mit seinem Hund trotzdem interagiert und mit ihm kleinere Übungen macht, aber Übungen, die zum Erfolg führen für den Hund. Und da kann man natürlich auch, wenn wir jetzt diese Alltagsdinge hernehmen, kann man ja einfach sagen, zum Beispiel wenn wir jetzt das Thema alleine bleiben nehmen, dass wir eine Übung machen während dieser Phase, die null Problem ist. Also das ist vielleicht eine Sache, die der Hund schon mit 8 Wochen konnte, zum Beispiel mit irgendeinem futterbefüllbaren Spielzeug einfach ums Eck zu liegen und da rumzuschlecken. Aber da haben wir dann ein bisschen Distanz und die hormonelle Stabilität ist gegeben. Also die emotionale Stabilität. Der Hund fühlt sich wohl, der fühlt sich nicht verlassen, sondern dem geht's gut. Und wir haben trotzdem, der Hund liegt nicht einen Millimeter neben dem Menschen den ganzen Tag. Ja. Und da kann man einfach ein bisschen modulieren in seinen Themen, dass man sagt, okay, was kann ich jetzt machen, damit sich der Hund, also dass sich der Hund gut fühlt, aber ich trotzdem so ein bisschen an diesen Themen arbeiten kann.
Und das ist einfach das Wichtige, was du gerade gesagt hast, dieses Wohlfühlen. Das ist so, so wichtig und eben nicht reingehen in den Schmerzpunkt nach dem Motto, das lief doch schon und da müssen wir jetzt ansetzen, genau, an dem Punkt, wo es schon geklappt hat, sondern im Wohlfühlbereich bleiben. Und das ist auch immer der Punkt, wo ich dann ganz viel in den Schnüffelparcours und die Futterlandschaft komme und die Leute in deinen Tetektor-Kurs schicke. weil ich einfach sage, hey, Leinenführigkeit ist da so wurscht im Moment. Du musst da jetzt nicht total dran arbeiten, sondern macht es euch schön, habt einfach Spaß miteinander und macht etwas, was dem Hund entsprechend einfach Spaß macht.
Ja, absolut.
Gut, dann haben wir noch, ich habe mir noch die Eckpunkte eben dieses geistige und emotionale Reife aufgeschrieben. Was ich ganz interessant finde, wenn man da, weil das hilft immer, gell, so beim Perspektivwechsel, wenn man da in den Menschenbereich guckt, also auch da dieser Begriff Wackelzahnpubertät, den ich da ja vorhin reingeworfen habe, der kommt einfach aus der Jugendentwicklung und das ist bei Kindern eben so diese Zeit um die Einschulung herum, was ich auch fürs Schulsystem wieder sehr fraglich finde, dass gerade in dieser Phase, wo eben so eine Spooky-Phase, Cortisol-Phase und so ist, dass da die Einschulung ist. Das fand ich damals auch recht interessant. Aber ich schätze, wer auch immer sich das Schulsystem ausgedacht hat, der hat dabei nicht auf Neurophysiologie und Psychologie geachtet. Und dann dieses, ab wann ist bei uns die Hirnreifung zu Ende und wann ist das abgeschlossen, dass praktisch die Jugendentwicklung fertig ist. Und das ist bei Männern so um das 30. Lebensjahr und bei uns Frauen kurz davor.
Ja, das
fand
ist
ich
krass.
Auch völlig krass, das so zu krass. Erfahren. Ja,
aber weil man hat diese körperliche Reife im Kopf und das, also zumindest genau. Also mein Wissensstand, was das betrifft, was den Menschen betrifft, ist tatsächlich, also vor 10 Jahren waren es noch 21, 22, das Alter, dass man körperlich fertig war.
Genau, körperlich. Aber das ist eben der Unterschied. Jugendentwicklung so definiert, wie wir es jetzt besprochen haben, mit hormonell und hirnentwicklungsmäßig. Kann natürlich auch sein, dass sich die Zahlen mittlerweile verändert haben. Ich habe das nicht dauernd nachgelesen. Wie gesagt, da hatte ich mich voll reingefuchst, als ich ein Kind bekommen habe. Weil ja, dann fängt man an, sich für sowas so richtig zu interessieren.
Klar.
Genau, aber wirklich so Hormonen, ja, diese ganze hormonelle Geschichte und die Hirnreifung, das ist bei uns eben Ende 20, Anfang 30.
Ja, das ist krass. Also ich bin genau. Offiziell erwachsen. Seit kurzem.
Ja, ich bin schon ein bisschen drüber. Ich bin schon gereift.
Sehr gut.
Genau, ja, ich hoffe, dass das so einen Einblick gegeben hat, eben Pubertät, Jugendentwicklung, wie sieht's mit den harten Fakten, die dann aber eben doch keine harten Fakten sind, weil unterm Strich bleibt's extrem individuell, weil Körpergröße, Geschlecht und Erfahrungen, du hattest jetzt reingebracht, die vorgeburtlichen Erfahrungen finde ich super spannend, extrem wichtig, dass man sich das eben auch nochmal klar macht. Haben wir was vergessen, was du wichtig findest? Hast du auf deinem Zettel noch was stehen?
Nö, ich hab was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass vor allem auch, also das komplette Gehirn umstrukturiert wird, aber auch der präfrontale Kortex oder Stirnlappen, wie man ihn nennt, dass der zuständig ist für die Situationsbewertung, für die Risikoabschätzung und Impulskontrolle. Und das ist vielleicht was, was ja auch so diese Phase auszeichnet, also im Verhalten der Hunde, dass man sich dem bewusst ist, dass das mit der Umstrukturierung des Gehirns zusammenhängt. Und das fand ich noch sehr interessant, weil das auch wir auch von unserer eigenen Zeit kennen, dass man einfach so Gemütsschwankungen hat und genervt ist schnell. Genau, das fand ich noch interessant, dass das ist einfach bei den Hunden 1:1 das ähnlich, also die fühlen das ja ähnlich.
Ja, total. Deshalb klopfe ich mir dann auch immer an die Stirn und sage dann immer zu den Leuten, kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, das ist ja. Einfach in der Phase ganz wichtig zu wissen. Ja.
Voll, aber ich finde, sonst haben wir eigentlich alles abgehakt, finde ich. Ich denke, das gibt einen ganz guten Einblick für alle, die Phase noch vor sich haben oder Entspannung für die gerade in dieser Phase sich befinden. Genau, und für alle, die es schon vorbei haben oder die es schon überstanden haben, die freuen sich jetzt. Denken sich, wir haben es schon hinter uns.
Genau. Und das ist tatsächlich auch immer was, wo ich sage, ein älterer Hund aus dem Tierschutz hat auch einfach Vorteile, weil man eben diese Phase natürlich hat auch den Nachteil, man macht sie nicht mit, man beschreibt diese Phase nicht gemeinsam, aber man hat sie auch abgehakt schon. Mhm, also ja, man macht sie nicht mit, auch das kann ein Vorteil sein, je nachdem, wie man es definieren mag.
Das stimmt, da hast du recht.
Also ich denke, unterm Strich ganz, ganz wichtig mitzunehmen. Es ist wie immer alles individuell. Und das, was zählt, ist die Beziehung zwischen dir und deinem Hund. Ihr sollt Spaß mit und aneinander haben. Ihr sollt euch mögen. Und dieses Gefühl von Ablehnung und keiner mag mich, alle mögen mich gerade nicht, ist echt sehr doof. Also bitte tut das euren Hunden nicht an. Und was ich auch wichtig finde in dieser Phase, sich von den richtigen Leuten bestärken zu lassen. Also such dir im Bedarfsfall Hilfe, die dich dabei bestärkt, den langsamen, ruhigen Weg zu gehen und eben nicht das Gefühl vermittelt, das müsste doch jetzt aber schon lange klappen, so alt wie dein Hund ist. Also da in der Zeit vielleicht doch mal die Schotten dicht machen und nicht so viel auf Social Media schauen, sondern sich beratende Hilfe holen, die in die richtige Richtung bringt. Vielen Dank, dass du da warst, Lisa. Ich habe es total genossen. Es war echt schön, so fachzusimpeln. Ich hoffe, den ZuhörerInnen gefällt es heute auch. Und ich hoffe, wir machen das bald wieder. Ich lasse mir wieder was einfallen.
Sehr gerne. Also ich freue mich auch sehr, wenn du bei meinem Podcast wieder vorbeischaust und wir über das Thema Hormone oder ähnliches sprechen. Würde mich auch sehr freuen.
Ja, voll gerne. Voll gerne. Man weiß, glaube ich, mittlerweile schon, dass ich gerne spreche.
Das ist gut für alle HörerInnen.
Machen wir alle gerne, die einen Podcast haben, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich denke, das ist so, ja.
Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Mittlerweile gibt es diese Bewertungsfunktion auch bei Spotify. Das heißt, auch da freue ich mich über eine positive Bewertung und es wird auch zu dieser Folge wieder auf Social Media Beiträge geben und ich freue mich, wenn wir dort in den Austausch kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Lisa.
Ciao.